Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist. Kaum jemand brachte die Leidenschaft, den Druck und die Herausforderungen des modernen Profifußballs so treffend auf den Punkt wie Liverpool-Legende Bill Shankly. Am Ende ist es nur Fußball, aber davor eben oft viel mehr.
Soll das dieses Glück sein, wonach ich seit Jahren schon jage? Hey, yeah, ich glaub, ich muss verrückt sein, doch ich mache das, solange ich atme. Hm, yeah.
Ich bin Fabi Kloß.
Und ich bin Dr. Turit Knag. Und wir sind überzeugt, dass schon jenseits der grellen Scheinwerfer und jubelnden Massen der Kampf um Punkte, Titel und Karrieren beginnt. Wir wollen genau hier hinschauen, Tiefe schaffen und uns zwischen den Ketten bewegen. Denn genau dort verbirgt sich doch oft, was wirklich zählt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben. Herzlich willkommen zu Seitenwechsel.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Ja, servus Fabi, sag ich mal. Schön, dass wir wieder da sind. Heute allerdings digital und nicht in Persona nebeneinander. Denn ich bin gerade in München, wie du wahrscheinlich in meiner Begrüßung schon gehört hast. Du in Köln, also heute mal digital.
Ja, ich bin im sehr sonnigen Köln heute bei 17 Grad und du bist im kalten München, hast du gesagt, ne?
Ja, haben uns eben schon drüber ausgetauscht. 9 Grad ist es hier, also es ist wirklich kalt. Ich wäre gerne in Köln, aber nächstes Mal dann wieder.
Wär's nicht gerne in Köln.
Das stimmt. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, wir sind heute auch gar nicht alleine hier, denn uns ist noch eine dritte Person zugeschaltet und der möchten wir jetzt natürlich Hallo sagen. Fabi, du hast die Ehre, stell unseren Gast doch mal vor.
Vielen lieben Dank. Ja, wir freuen uns sehr. Es ist wirklich eine Ehre, dass du heute bei uns bist, Dr. Leon Winscheid. Herzlich willkommen bei uns bei Seitenwechsel.
Hallo ihr beiden, Ehre ganz meinerseits. Ich habe mitbekommen, wie eure ersten beiden Folgen eingeschlagen sind und freue mich riesig, dass ich jetzt schon dabei sein darf.
Ja super, vielen Dank und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendwelche Hörerinnen und Hörer hier von Seitenwechsel noch nicht kennen, würde ich dich mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen, damit wir wissen, wer du bist und warum du heute hier bist und ja, was du uns auch heute erzählen kannst. Also du bist Psychologe, Autor, Podcaster und auch Unternehmer. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du wahrscheinlich der bekannteste Psychologe Deutschlands bist. Du hast als Autor auch schon mehrere Bücher rausgebracht. Das letzte war Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit, war sogar Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich höre natürlich auch regelmäßig deine Podcasts, die du auch hostest, Betreutes Fühlen und In extremen Köpfen. Und du stehst sogar auch noch vor der Kamera für ZDF. Also wer dich jetzt noch nicht kennt, es gibt ganz viele Kanäle, wo man dich hören und sehen kann. Und ich glaube, das Schöne ist heute, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du eigentlich gar keine Zeit hast. Denn du bist sogar gerade auch mit deinem Bühnenprogramm auf Live-Tour. Das Programm heißt Alles perfekt. Und ich glaube, du hast sogar heute noch einen Auftritt. Wo erwischen wir dich überhaupt gerade?
Ja, ich muss ein bisschen so schmunzeln, weil bei euch beiden so richtig professionell bei Fabi irgendwie mit so Studio-Kondensatoren noch im Hintergrund. Und bei mir sieht man im Hintergrund, ich glaube, bei Cewe Fotobuch ausgedruckt, die Saarschleife, die hier als Fluss entsprechend aus so einem riesenhaften, wie heißt das, so einem Leinwanddruck, wisst ihr, hinter mir an der Wand ist, weil ich im Backstage-Raum in der Saarlandhalle sitze und heute in Saarbrücken auftrete. Und deswegen ist alles gerade ein bisschen wuselig mit der Tour. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ihr geschrieben habt, ob ich Bock habe zu kommen, weil ich das Thema einfach total wichtig finde, weil ich euch beiden jetzt auch schon mal Props und Danke aussprechen möchte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da noch viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ich auch so diesen Eindruck habe, Psyche und gerade Drucksituationen, SpitzensportlerInnen, Sportler, dass das ein spannendes Thema ist. Und deswegen habe ich genug Zeit, um hier ganz in Ruhe mit euch zu sprechen und freue mich total. Obwohl es hier ein bisschen im Hintergrund jetzt vielleicht nichts gegen die Saarschleife, aber dieser Raum hier sieht nicht ganz so schick aus wie bei euch.
Ja, es ist ein sehr schönes Grasgrün bei dir im Hintergrund. Also es ist wirklich ein traumhafter Backstage-Bereich. Und wir haben uns ja sogar vor ein paar Wochen auch schon Backstage in Köln getroffen. Du warst ja auch in der Lanxess Arena und da war ich auch.
Da sollte man ja denken, da wäre es schöner, wo da irgendwie Rolling Stones oder so auftreten oder irgendwelche Weltstars. Da sieht es ja so aus wie, also weißt du, wenn die noch so eine so eine hellblaue Neonröhre an der Decke hätten, um irgendwie Drogenjunkies fernzuhalten, hätte ich gedacht, okay, das wird noch ins Bild passen. Aber es ist ja wirklich furchtbar, wie so Backstage-Räume aussehen, oder? Ich habe mir das immer anders vorgestellt früher.
Ja, total. Also da war ich auch nicht beeindruckt von. Aber wovon ich beeindruckt war, war von deiner Show. Ich fand es mega. Also da auch nochmal große Empfehlung. Du bist ja noch ein bisschen auf Tour. Wenn man Bock hat, psychologische Sachverhalte unterhaltsam und ja wirklich einfach erklärt zu bekommen, dann gerne auch nochmal Tickets für deine Show sichern. Also hier nochmal von mir aus erster Hand die größte Empfehlung. Und es waren, glaube ich, auch irgendwie 7000 Leute in der Halle. Fabi, vielleicht für dich, du warst ja nicht da.
Also nee, ich war leider verhindert. Ich wäre sehr gerne mitgekommen. Bin auch ein bisschen traurig, dass ich das verpasst habe. Werde versuchen, das bei Gelegenheit nochmal nachzuholen. Aber hier ist ja auch ein guter Ansatz, um vielleicht die Brücke zu uns auch zu schlagen. Leon steht jetzt aktuell auf der Bühne. Wir beide standen mal eine Zeit lang auf einer etwas größeren Bühne. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil wir ja auch versuchen wollen, so die Parallelen zu finden, wie es für Leon ist, jetzt momentan auf der Bühne zu stehen, wie es für uns auch war. Für jeden, der irgendwo schon mal auf einer Bühne stand oder das noch vorhat, der weiß sicherlich auch oder kann sich vorstellen, dass das auch mit einer gehörigen Portion Druck und Aufregung und Nervosität auch immer einhergeht. Und genau darüber wollen wir ja heute auch ein Stück weit sprechen, wo es da vielleicht auch Parallelen gibt, zu gucken auch, ob es Situationen gibt, die unsere Hörerinnen und Hörer sich auch vorstellen können und wie sich das Ganze dann auch auf die Psyche auswirkt. Und da haben wir natürlich den besten Mann für heute am Start.
Kurze Werbepause.
Fabi, weißt du eigentlich, was meine beste Entscheidung der letzten Monate war?
Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
Und zwar mein Auto abzugeben, denn mit dem Fahrrad ist es viel entspannter, durch die Stadt zu fahren.
Du mit dem Fahrrad?
Naja, okay. Du hast mich erwischt. Ich fahre E-Bike. So ein bisschen faul bin ich nach meiner Karriere ja schon geworden. Und dafür ist unser heutiger Partner Sushi Bikes der perfekte Begleiter. Das ist nämlich das Fahrrad unter den E-Bikes. Das ist natürlich erstmal ein super cooler Slogan, aber er hält auch, was er verspricht. Das Ding sieht nämlich aus wie ein klassisches Bike, fährt sich auch so, nur eben mit E-Antrieb.
Und dann guck mal, dann sieht man ja nicht mal richtig, dass du wirklich ein bisschen faul geworden bist.
Stimmt. Und das Ganze sieht auch noch super clean und stylisch aus und ist auf das Wesentliche reduziert und wiegt sogar auch nur 17 Kilo. Selbst ich kriege das Teil in den Keller getragen.
Ja, die beiden neuen Modelle, das Marki 3.0 Plus mit Diamantrahmen und das California Roll 3.0 Plus, das ist der Tiefeinsteiger, die kommen beide mit allem, was du so brauchst. Montierte Schutzbleche, Ständer und für alle, die auffallen wollen, gibt's jetzt auch noch eine frische Farbe. Matcha. Klingt fancy, sieht auch so aus.
Ja, das wäre doch was für dich, oder? Und das Beste daran, das Teil kostet nur 1.499 Euro, also deutlich günstiger als viele andere E-Bikes da draußen. Es ist fair produziert in Europa mit Standardkomponenten, die easy zu warten sind, also perfekt für alle, die keinen Bock auf komplizierte Technik haben. Und weil du uns hier gerade zuhörst, gibt es sogar noch was obendrauf. Mit dem Code Seitenwechsel-50, Seitenwechsel groß geschrieben, natürlich mit Doppel-K, sparst du 50 Euro beim Kauf.
Und im April gibt es sogar noch 100 Euro Vorbestellerrabatt für dein Sushi-Bike 3.0 Plus obendrauf. Du sparst also 150 Euro und zahlst nur noch 1.349 Euro.
Einfach auf sushi-bikes.com vorbeischauen, Bike aussuchen, Code eingeben und losradeln, so wie ich. Mehr Infos gibt es noch in den Shownotes. Verspürst du den Druck, wenn du auf die Bühne gehst noch, Leon, eigentlich? Oder bist du schon so ein alter Hase mittlerweile?
Also ich muss mich da tatsächlich ein bisschen einordnen mittlerweile oder umordnen, weil ich früher immer dachte, ey, wenn ich gar nicht mehr aufgeregt bin, dann muss ich umdrehen und von der Bühne wieder runtergehen, weil dann habe ich den Job irgendwie verfehlt. Weißt du, so ein bisschen Lampenfieber auch dazugehört. Und das war für mich so ganz klar. Aber mittlerweile glaube ich fast, da hat sich mein Hirn versucht, das so ein bisschen schön zu reden. Die Abende, wo ich so wirklich komplett entspannt bin, das sind vielleicht für mich nicht immer die schönsten, weil ich diese Aufregung, diese Nervenkitzel mittlerweile mag und mir vorstellen könnte, bei euch, die im Fußballstadion ja noch vor viel, viel mehr Leuten dann stehen, dass ihr das auch vielleicht ein Stück weit genießt. Das aber fürs Publikum, wenn ich eine komplette Ruhe mitbringe und so gar nicht mehr aufgeregt bin, dass das eigentlich noch ein schönerer Abend wird, weil ich einfach entspannter bin. Und in Köln war es zum Beispiel so, dass Jonathan, einer meiner Ängsten, der auch immer mit oder bei vielen Terminen mit dabei ist, mir kurz vor der Show nochmal gesagt hat, Leon, weil der gemerkt hat, wie aufgeregt ich bin, ne? 7000 Leute, das habe ich noch nie erlebt. Meine Mutter war da, mein Vater war da, mein Bruder war da. Ich komme aus der Ecke um Köln, bin Solingen groß geworden, in Ehrenfeld, zum Kindergarten gegangen. Und entsprechend war einfach so viel Freunde und Verwandte da. Und ich wusste schon, okay, abgesehen von den 7000 anderen, ich bin einfach tierisch aufgeregt, weil man will sich da ja nicht blamieren. Man will jetzt nicht irgendwie sich verhaspeln und alles. Und dann sagte Jonathan zu mir kurz bevor ich rausgehe, ey Leon, aber tu dir einen Gefallen, genieß es. Und das war eigentlich so ein schöner Moment, weil ich gedacht habe, jo, und deswegen trittst du hier eigentlich an, weil du willst mit allen anderen, die hier heute Abend gekommen sind, einen guten Abend haben. Du hast Bock, Wissenschaft, Psychologie auf die Bühne zu bringen. Ich stelle mir das bei euch ähnlich vor. Du trainierst dein Leben lang jede Woche dann hart für den Sport, ne, und gehst dann da irgendwie raus. Und eigentlich soll es eine Freude sein und Spaß machen. Ich kenne das aber auch, dass man gleichzeitig Momente hat, wo du dir das noch so oft sagen kannst und das einfach super schwierig ist. Nicht lange her, da war ich bei einem Vortrag eingeladen und habe so mir gedacht, auch heute teste ich mal was Neues. Also nicht jetzt an dem Abend selber, ich hatte das schon vorbereitet, aber wisst ihr, ich war nicht so routiniert und ich hatte diesen Vortrag noch nicht schon öfter vor Publikum gemacht. Und das ist so dermaßen in die Hose gegangen. Ey, mir lief der Schweiß wie bei so einem Bio-Referat irgendwie in der 9. Klasse. Ich konnte sehen, wie sich so eine Perle Schweiß auf meiner Nasenspitze gebildet hat. Und die tropfte dann runter. Und ich dachte wirklich, das musst du bis in die letzte Reihe sehen. Und die Aufregung war komplett da. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich, diese Aufregung, dieser Druck, weil es einem natürlich ganz viel Energie gibt, weil es einen vielleicht auch immer wieder dahin zieht. Und gleichzeitig gibt's auch so ein zu viel. Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, oder wie ist das für euch, wenn man dann in diesem Gang so steht und weiß, gleich geht's raus und da sind Zehntausende und es geht irgendwie um alles und man kann es ja auch anders als ein Vortrag, so ein Fußballspiel kann man ja nicht vorher schon mal durchspielen.
Ja, total. Also ich zum Beispiel, vielleicht kommen wir da auch nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wahrscheinlich habe schon auch mal sehr viel Druck gespürt, habe auch immer Schwierigkeiten gehabt, ehrlich gesagt, mit diesem Druck umzugehen. Und wir haben ja auch schon bei Fabi jetzt in den ersten beiden Folgen gesehen, wozu sowas auch führen kann, ne? Wenn man sich am Ende vielleicht ja auch Druck aussetzt, den man sich selber auch am Ende ja wahrscheinlich aussetzt. Fabi hat ja, wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört nochmal in die ersten beiden Folgen rein. Fabi hat ja auch erzählt, wie es bei ihm gerade im Hinblick auf diese Panikattacke eigentlich zu dieser Situation gekommen ist. Also was sich da bei ihm alles aufgestaut hat und dann am Ende sich dann in dieser Panikattacke dann einfach so entladen hat. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein ganz guter Einstieg, Leon, weil wir haben dich natürlich heute hier als Experten, weil du sollst uns natürlich auch aus der wissenschaftlichen Sicht ein bisschen abholen. Wir haben über Fabi gesprochen und über seine Panikattacke. Und vielleicht einmal, bevor wir mal aus Expertensicht da reingehen, würde mich schon mal interessieren, Fabi, das ist jetzt knapp 3 Wochen her, dass wir darüber gesprochen haben. Wie waren denn die Reaktionen? Wie fühlst du dich? Wie hast du dich danach gefühlt, nachdem du es jetzt auch in der Öffentlichkeit einmal erzählt hast?
Erstmal zu sagen, die Reaktion waren in erster Linie so eine Mischung aus Dankbarkeit, dass jemand vermeintlich den Anfang gemacht hat, über solche Sachen dann auch jetzt öffentlich mal zu sprechen und als ob man so ein bisschen ein kleines Tabu gebrochen hätte und jetzt einfach jemand den Mut gefasst hat, das auch öffentlich zu äußern, wie es ihm ging in dieser Situation, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Ich bin unfassbar stolz darauf, auf die Nachrichten und Reaktionen, die hast du ja auch gekriegt, das war allgemein auf unserem Podcast, aber ich habe ganz, ganz viele persönliche Nachrichten, auch einfach mal ein Danke bekommen, weil viele gesagt haben, sie befinden sich auch in ähnlichen Situationen, haben sich in ähnlichen Situationen befunden, haben sich aber nie getraut, dass irgendwie nicht mal vor Familie und Freunden wirklich zu äußern. Und es gibt ihnen einfach Mut, dass es jetzt jemanden gab und gibt, der es getan hat, darüber öffentlich zu sprechen. Und das macht mich schon auch ein Stück weit echt stolz, muss ich sagen. Und für mich war es, das haben wir auch intern schon besprochen und dabei werde ich auch bleiben, das war während der Aufnahmen echt anstrengend. Also das hat mich richtig nochmal so ein bisschen gestresst, aber genauso hat es mich hinten raus auch befreit, das einmal ausgesprochen zu haben. Und das war, auch hier möchte ich nochmal sagen, vielen Dank für die ganzen positiven Reaktionen. Das hat mich echt einfach nochmal bestärkt in dem, was wir beide dann auch in den ersten beiden Folgen getan haben.
Ich meine, wir haben ja ein bisschen eigentlich als Laien über diese Panikattacke gesprochen. Leon, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen abholen? So aus wissenschaftlicher Sicht, was ist überhaupt eine Panikattacke und was ist bei Fabi vorgegangen? Und vielleicht auch noch anschließend die Frage, also wie wichtig empfindest du es, dass man sowas auch mit öffentlich kommuniziert oder auch mit Menschen drüber spricht, einfach wie Fabi es jetzt getan hat?
Erstmal danke, das habe ich ja schon eingangs gesagt, weil ich es einfach total wichtig finde, total gut finde, dass öffentlich über diese Themen gesprochen wird. Vielleicht auch gerade von Leuten, wo man das erstmal nicht erwartet, weil man beim Profisportler ja erstmal denkt, ey, harte Schale, ne? Und da auch ein harter Kern wahrscheinlich und ein echter Macker und Macher. Und gerade an uns Männer auch so diese Vorstellung oft gerichtet wird, natürlich vorneweg von uns Männern selber, wie man so zu sein hat und wie man auch gerade nicht zu sein hat und irgendwie Ängste zu haben, die vielleicht sogar öffentlich zu besprechen und dann vielleicht, wie auch in deinem Fall, erstmal so gar nichts zu wissen, was ist da eigentlich gerade los mit mir. Das sind, glaube ich, immer noch in unserer Gesellschaft einfach sehr stigmatisierte Themen, wo ich mir wünschen würde, dass das aufbricht. Und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, dann ist eine Panikattacke, also charakterisiert durch eine klar abgegrenzte Episode von sehr, sehr starker, sehr krasser Angst und Unbehagen, bei der so eine Reihe von Symptomen erfüllt sein können. Wenn man das jetzt psychologisch diagnostisch betrachten würde, das tun wir hier aber bitte nicht, dann könnte man auch so eine Checkliste durchgehen, ne? Aber was so Symptome sein können, ist Schwitzen, Zittern, ein starkes Gefühl von Kurzatmigkeit, wo ihr schon merkt, so der ganze Organismus, der ganze Körper reagiert mit, so hast du das ja auch beschrieben, Fabi, so dass dieses, du sitzt da und plötzlich guckt man von außen auf dich und merkt irgendwie so am gesamten Menschen, hier stimmt was nicht. Es kann noch so eine Angst zu sterben dazu kommen, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, vielleicht auch so dieses Gefühl, tatsächlich verrückt zu werden, weil ich überhaupt nicht weiß, was ist. Und dann das Ganze tritt sehr abrupt auf und erreicht so normalerweise innerhalb von wenigen Minuten, so um die 10 Minuten, den Höhepunkt. Und ist dann im Zweifel auch genauso plötzlich, wie es gekommen ist, einfach wieder weg. Und was ganz, ganz wichtig ist, weil viele Leute, wenn es um psychische Störungen geht, glaube ich, schon an sowas denken wie Schizophrenie, an sowas wie Suchterkrankungen, an Depressionen bestimmt. Die Angststörungen, die sind unglaublich verbreitet. Das betrifft also allein in Deutschland Hunderttausende, eher geht es schon Richtung Millionen, die von Angststörungen betroffen sind. Die Panikattacke selber ist jetzt noch nicht die Störung, sondern da könnte man dann eine Panikstörung haben, ne? So wäre dann der Fachbegriff. Da würden dann wiederkehrende, unerwartete Panikattacken kommen, wo du das Gefühl hast, die fallen wirklich vom Himmel. Und mir hat mal jemand, der das selber auch erlebt hat und der auch diese Diagnose dann später hatte, beschrieben, es fühlt sich wirklich so an, wie wenn du, und da habe ich gedacht, dieses Gefühl kennen viele, eine Treppe runtergehst und dann, kennt ihr das ja wahrscheinlich auch, wenn man manchmal sich so vertritt, wisst ihr, wenn du das Gefühl hast, da hätte ja noch eine Stufe kommen müssen, aber irgendwie kommt keine oder du musst dich so im letzten Moment, weil du irgendwie 2 Stufen versehentlich auf einmal nimmst, am Geländer festhalten und dieses Gefühl in die Länge gezogen, so meinte er, fühlt sich das für ihn an. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, über sowas zu sprechen, weil ich habe ja gerade schon gesagt, das betrifft ganz, ganz viele Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas irgendwann mal in seinem Leben erlebt, ist auch ziemlich hoch. Und dann eben schon mal so eine Grundidee dafür zu haben, ey, sowas kann passieren, sowas kann aus dem Nichts einfach kommen, sowas kann mir plötzlich einfach über den Kopf gekippt werden. Und dann muss ich damit umgehen, gerade vielleicht auch in einer wichtigen Situation, wie es jetzt bei dir war, Fabi. Ich glaube, das kann schon mal Druck nehmen. Und Turi, du hast ja auch gerade gefragt, was heißt das, über sowas zu sprechen und warum ist das wichtig? Vielleicht auch da nochmal zur Einordnung. Rund jeder Vierte, also genau genommen sind es knapp 28%, fast schon jeder Dritte, Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das sind einfach Millionen Menschen, die das betrifft. Und jetzt kommt der Punkt, von denen holt sich aber im Schnitt nur jeder Fünfte professionelle Hilfe. Das heißt, es gibt ja in letzter Zeit viel so Diskussionen, sind jetzt alle zu verweichlicht und haben wir da nur noch Snowflakes da draußen und will die neue Generation jetzt nur noch über ihre Gefühle reden und 4-Tage-Woche und was weiß ich, was man da noch so alles hört. An dem Punkt sind wir lange, lange nicht. Die Zahlen sprechen klar dagegen. Es gibt immer noch viel mehr Leute, die so tun, als wären sie psychisch gesund, obwohl es eigentlich Probleme gibt, als umgekehrt. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Scham zu tun, mit Sorge zu tun, mit vielleicht auch der Angst vor Reaktionen. Und deswegen fand ich es gerade so auch, ja, ein Stück weit befreiend und beruhigend, Fabi, dass du sagst, ey, in deinem Umfeld und auch von den Leuten, die dir zuhören, kamen ganz andere Reaktionen, wo ich manchmal hoffe, ey, Deutschland erwacht so langsam aus diesem Schneewittchenschlaf, wo man früher vielleicht dachte, psychische Störung, das ist ein Randphänomen, das betrifft irgendwie die Leute, die in Anführungsstrichen dann in die Klapse müssen oder eine Zwangsjacke anbekommen in der Gummizelle. Das sind alles furchtbare Vorurteile, die einfach nicht passen.
Du sprichst über Zahlen, das sind krasse Zahlen. Und wir haben uns ja das zur Aufgabe gemacht, einfach zu versuchen, auch das mal auf Profisport, auf den Profifußball runterzubrechen. Das ist nicht so einfach, das haben wir in den ersten beiden Folgen schon besprochen. Da gibt es keine konkreten Zahlen, auf die wir uns stützen können. Das wollen wir auch gar nicht, aber es reicht ja die Vorstellungskraft, sich bei diesen Zahlen dann auch einfach ja die Vorstellung zu haben, dass es genug Frauen und Männer im Profisport, im Fußballbereich gibt, die davon auch betroffen sind. Und trotzdem gibt es nach wie vor dieses Bild von dem rundum glücklichen und strahlenden Profi. Das hält sich so hartnäckig. Und dann einfach, finde ich, ist es umso wichtiger zu wissen, dass die Realität, und da bin ich fest von überzeugt, dass die Realität einfach auch ganz, ganz anders aussieht. Für diese Folge haben wir uns jetzt mal ein Zitat rausgesucht, auch von Alphonso Davies, der sich ja jetzt gerade leider auch das Kreuzband gerissen hat, der sich jetzt wieder in einer schweren Phase befindet, der aber schon mal 2023, also noch gar nicht so lange her, und ich lese das Zitat mal vor. The life of a professional footballer is great, but after training, there's nothing to do. Since I have no family here and my girlfriend does not live with me, I am alone. I probably have 5 friends. I'm a popular loser. Alleine den letzten Satz finde ich, also in dem habe ich mich so ein Stück weit, zumindest in Phasen meiner Karriere, dann auch wiedergefunden. Ne? Das ist ein Weltstar, der sich selbst als beliebter Verlierer bezeichnet. Ja. Und ich finde, das zeigt doch einfach nur, dass einer der besten Spieler der Welt, was der erreicht hat, dass eben Ruhm und Erfolg nicht automatisch Erfüllung bedeutet. Und das ist wahrscheinlich dann auch eine Grundlage von dem, was sich in den Köpfen von Menschen einfach auch ein Stück weit abspielt.
Kannst du das beschreiben, Fabi, wenn du sagst, du hast das phasenweise auch so erlebt, also wie sich das für dich angefühlt hat, so firsthand?
Ja, in dem Moment, wo du oder wo ich in dem Falle den Trainingsplatz verlassen habe und das Trainingsgelände verlassen habe, da bin ich teilweise mit dem Gefühl nach Hause gefahren. Und jetzt? Also was kommt jetzt? Lass uns mal transparent sein, Turit. Nicht, dass die Leute ein falsches Bild bekommen. Es ist so, dass du, wenn du morgens um 9 in der Kabine ankommst und du hast einmal am Tag Training, dann ist dein Tag um 13 Uhr vorbei. Ja. Und dann hat der Tag noch etliche Stunden. Und ich wusste teilweise wirklich nicht, was ich mit mir anfangen sollte und was mich jetzt für den Nachmittag noch antreibt irgendwie. Also wo will ich hin?
Ich muss mal ganz kurz, es ist ein ernstes Thema, aber ich sehe ja gerade bei euch beiden auch so ein Grinsen im Gesicht. Endlich sagt das mal einer offiziell, wie faul hier diese Bundesligaspielerinnen und Spieler sind. 13 Uhr Feierabend und alle anderen so am Hasseln und Machen und wünschen sich 4 Tage Woche. Aber ihr müsst am Wochenende manchmal ran.
Meistens,
hin und wieder
ja.
Mal, ja, hin und wieder mal.
Aber das gehört einfach zur Wahrheit auch dazu, dass dein Tag, also das ist was Schönes, aber auf der anderen Seite auch was Gefährliches irgendwo, ne? Weil du hast einfach super viel Zeit, mit der du nichts anzufangen weißt teilweise, ne? Und ja, ich finde, dieses Zitat beschreibt es ja perfekt.
Ja, total. Vielleicht kann ich ja mal kurz reingehen, Fabi. Ich meine, du hast ja deine ganze Karriere eigentlich an einem und demselben Ort verbracht, hattest da dann auch dein soziales Netzwerk, Family, nicht weit entfernt. Ich hatte das Gefühl auch immer, wenn ich weit weg von zu Hause Fußball gespielt habe. Ich habe in Madrid Fußball gespielt, ich habe auch in Wolfsburg Fußball gespielt, ohne, eigentlich dieses Zitat von Alphonso Davies hat auch so auf mein Leben gepasst. Ich habe mich dann teilweise so allein gefühlt, bin vom Training nach Hause und hatte so einfach dieses Gefühl, eigentlich müsstest du glücklich sein. Du spielst ja bei einer der besten Mannschaften in Deutschland. Du gewinnst ja gerade die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, aber ich habe mich total einsam und alleine gefühlt. Und dann habe ich mich auch manchmal wirklich auch so ein bisschen hinterfragt, warum bist du nicht glücklicher? Warum macht dich denn dieses, natürlich habe ich gutes Geld verdient, ich habe sportlichen Erfolg gehabt, aber warum war ich dann in dem Moment eigentlich nicht glücklich? Und das zeigt doch ja eigentlich, dass so dieser Erfolg, den man eigentlich nach außen hin hat oder dieses Bild des Profifußballers dann vielleicht einfach gar nicht so der Wahrheit entspricht. Also macht Geld und Ruhm am Ende gar nicht glücklich.
Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen, glaube ich, mal einsortieren. Ich finde das total spannend und bewegend, was ihr sagt. Aber dieser letzte Punkt macht Geld und Ruhm am Ende gar nicht glücklich. Ich tue mich immer schwer damit, das einfach so rauszuhauen, weil ich in Solingen groß geworden bin, wo meine Mutter jahrelang, jahrzehntelang an einer Hauptschule gearbeitet hat als Lehrerin, weißt du, und die hatte Kinder, die sind morgens in den Unterricht gekommen, so, und die musste dann immer so einen kleinen Klassenkiosk einführen, wo du umsonst quasi ein Frühstück bekamst, weil der Magen geknurrt hat von diesen Kindern, weil die einfach zu Hause kein Essen bekommen haben. Und nicht einfach, weil die jetzt irgendwie schlechte Eltern haben, sondern weil einfach kein Geld da war zum Teil, ne? Und das, finde ich, muss man schon nochmal dazu sagen, männliches Geschlecht, Geld, ein Job, überhaupt ein soziales Umfeld, all das sind Puffer gegen psychische Störungen. Aber dazu gehört eben auch, ihr habt es ja gerade schon eigentlich total klar beschrieben, dass es eben kein sicheres Schutzschild. Es kann jeden treffen. Und auch wenn ein Einkommen und vielleicht auch ein Vieleinkommen einen da ein Stück weit gegen absichert, ist es keine Garantie. Und das, was ihr gerade beschrieben habt, fand ich auch so bezeichnend, dieses Gefühl von, du hast dann immer vielleicht viel Zeit an diesem Tag oder dieses soziale Umfeld, wie jetzt bei dir, Torit, weil du in einer Stadt bist, wo die nicht da sind, ist nicht da. Ich glaube, da werden viele mitgefühlt haben, die sich an die Corona-Zeit erinnern, ne? Wo man immer denkt, ja, was ist Arbeit? Arbeit ist irgendwie Brotverdienst und Arbeit ist vielleicht, weiß ich nicht, ich tue anderen was Gutes und helfe denen im Idealfall. Aber das ist aus psychologischer Sicht nur ein Teil davon. Arbeit ist auch, es gibt meinem Tag eine Struktur. Es gibt mir selber das Gefühl, das heißt Selbstwirksamkeit, ich kann was bewirken, ich kann was bewegen, ich mache was. Und wenn diese Struktur plötzlich nur einen Bruchteil des Tages betrifft und die restliche Zeit sollst du mit dir alleine klarkommen und dann sind keine Freunde da, da ist kein Umfeld und du denkst, alle erwarten ja auch noch von mir, dass ich richtig gut drauf bin, weil ich habe doch Ruhm, ich habe doch Geld, ich habe doch Anerkennung und all diese Sachen, dann haben wir plötzlich sowas, was wir Meta-Emotionen nennen. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass es mir schlecht geht, sondern ich verurteile mich auf so einer zweiten, so einer Meta-Ebene nochmal zusätzlich dafür, dass es mir überhaupt schlecht geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich bekomme Gefühle zu meinen Gefühlen und sitze dann da, so Fabi, du hast das, finde ich, sehr klar ja eben gesagt, ey, ich fühle mich plötzlich schlecht, weil ich weiß, eigentlich müsste es mir gut gehen. Und das haben wir ganz, ganz oft, dass Leute das erleben. Das kann auch sowas sein, wie ich schäme mich dafür, dass es mir schlecht geht, weil eigentlich mir geht's doch noch gut auf dieser Welt. Ich habe ja Geld und ich habe ja Freunde und ich habe ja was auch sonst noch. Das kann auch eine Wut sein. Ich bin richtig sauer auf mich, dass ich jetzt heute nicht gut drauf bin, weil guck mal, du hast beim Training performt, die Sonne scheint, am Wochenende steht ein geiles Spiel an und du sitzt jetzt hier heute Nachmittag und denkst darüber nach, wann die nächste Panikattacke kommt und traust dich kaum aus dem Haus. Das höre ich von ganz, ganz vielen und kann mir vorstellen, dass das im Profisport und auch in so einer Situation, wo man von außen denkt, nur Privilegien, ganz viele Vorteile, die ja auch da sind, die habe ich ja eben gesagt, will ich gar nicht wegreden, dass dann aber so eine Metaebene nochmal besonders fies sein kann, oder? Also wie habt ihr das erlebt?
Ja, total. Also das holt mich gerade total ab, Leon. Also genau das, weil man ist man hadert so mit sich selbst, weil man denkt, ich müsste ja glücklich sein und alle erwarten ja auch von mir, dass ich glücklich bin, weil ich eben genau diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, ja habe. Was dann vielleicht noch dazu kommt natürlich beim Leistungssport ist, dass du vielleicht etwas mehr Druck ausgesetzt bist im Sport, in dem, was du täglich machst, als jetzt vielleicht jemand, der einen Bürojob hat oder einen Job, der einfach nicht so in der Öffentlichkeit steht, wo du nicht jeden Tag beurteilt wirst, wo nicht jeder sich eine Meinung über dich erlaubt. Also das ist ja vielleicht nochmal auch so ein Risikofaktor, der dann nochmal dazukommt, ne, wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit steht und das ist dann vielleicht auch nochmal eine Schwierigkeit.
Wobei ich da auch sofort an eine Sache denken muss, jetzt nochmal den Bogen zurück zum Anfang, ne, wo wir gesagt haben, okay, bei mir ist es dann irgendwie die Bühne in der Lanxess Arena oder in Barclays Arena oder sonst wo in so einer Riesenhalle, wo ich natürlich aufgeregt bin und mir denke, boah, jetzt krass, jetzt gehe ich da gleich raus. Und bei euch ist es dann das Fußballstadion, wo noch viel mehr Leute stehen. Aber nehmen wir vielleicht nochmal einfach meine Mutter. Die hat nämlich immer zu mir gesagt, ja Leon, wie machst du das? Und bist du da nicht tierisch aufgeregt? Ich habe gesagt, Mutter, wenn ich mir vorstelle, ich müsste morgens um 8 Uhr vor 30 Kindern irgendwie unregelmäßige Englischverben erklären und die haben kein Ticket bezahlt wie bei euch im Stadion und wie bei meiner Show, die sind unfreiwillig da. Das würde mich stressen und das würde mir tierisch Druck machen. Und ich glaube, man darf nicht verkennen, dass einfach ganz viele Menschen solche Situationen haben, wo sie sich Sorgen machen um Bewertung, wo sie sich auch Sorgen machen, ist mein Job hier sicher, wo sie das Gefühl haben, halte ich jetzt den Vortrag nächste Woche vor all den Kolleginnen und Kollegen, mache ich das gut? Nehmen wir Studis, die im Studium sind, schaffe ich dieses Studium, wo ich vielleicht im Hinterkopf die ganze Zeit das Gefühl habe, ich mache es ja eh nur, weil mein Vater doch unbedingt wollte, dass ich auch Zahnärztin werde. Ich glaube, diese Drucksituation betrifft ganz, ganz viele und da auch nochmal ein Angebot als Gedankenstütze, was mir total hilft. Es gibt in der Stresstheorie in der Psychologie eine Unterscheidung und die heißt Primary Appraisal und Secondary Appraisal. Auf Deutsch ungefähr sowas wie erste Bewertung und zweite Bewertung. Und die erste Bewertung, die entscheidet das, was da auf mich zukommt. Jetzt gleich da rausgehen, auf diesen Rasen, vor 10.000 Fans und ja auch gegnerischen Fans, wie muss ich hier bestehen? Oder du hattest das ja so schön beschrieben, Fabi, jetzt da triffst du dann irgendwie auf irgendwelche Weltstars, wo du vielleicht noch denkst, das sind Idole für mich und ich muss die jetzt aber eigentlich schlagen, weil es hier um meine Zukunft bei Arminia geht oder sowas. Und Ture, du hast überall auf der Welt gespielt, kennst das dann auch so und jeder hat ja solche Momente. Also da kommt was auf mich zu, Erstbewertung. Bewerte ich das als, ach easy, kann kein Stress entstehen, dann ist es keine Frage. Aber bewerte ich das in dieser Erstbewertung als Herausforderung, als schwierig, kommt jetzt im zweiten Schritt die Zweitbewertung. Und erst hier entscheidet sich, ob das für mich zur Belastung, zum Stress wird oder ob ich sage, ja, das ist zwar herausfordernd, aber ich schaffe das, weil ich das schon zigmal gemacht habe. Wenn ich bei dieser Zweitbewertung aber zu dem Schluss komme, ey, das ist jetzt gerade richtig herausfordernd, was da auf mich zukommt, das Bio-Referat, der Vortrag in der Firma, das Fußballspiel, wo es um alles geht, von mir aus meine Show, wenn ich in einer großen Arena bin und ich komme jetzt zu dem Schluss, ich kann das nicht, ich schaffe das eh nicht. Gerade heute wird alles schiefgehen. Ich hatte doch letztens diese Panikattacke. Ich bin nicht gut vorbereitet. Wisst ihr, was ich meine? Wenn diese Zweitbewertung jetzt dazu führt, dass meine Ressourcen und Erfahrungen nicht reichen werden, um diese in der Erstbewertung als Herausforderung deklarierte Situation zu meistern, dann entsteht Stress. Und warum ist es jetzt so hilfreich, das zu unterscheiden, diese erste und diese Zweitbewertung? Weil es zeigt, selbst wenn ich im ersten Schritt gesagt habe, das ist herausfordernd und schwierig, was da auf mich zukommt, habe ich in dieser Zweitbewertung eine Möglichkeit, nochmal anders abzubiegen. Nämlich in Stress, Belastung, Überbelastung macht mich fertig versus, ey, vielleicht kann ich mich daran erinnern, ich habe es ja schon mal geschafft. Oder es hat hier noch nie jemand in meiner Schulklasse irgendwen nach einem Bio-Referat ausgebuht. Oder bei mir Jonathan, der zu mir kommt und sagt, Leon, erinnere dich daran, wie du sowas auch genießen kannst. In meinem Kopf war voll die Bahn Richtung Stress eingeschlagen, aber als er mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, ich kann ja auch noch ein bisschen zumindest eine Abzweigung nehmen und sagen, Zweitbewertung, genieße es. Aber, wisst ihr, wie ich das meine, ja, in Bezug auf das, ja, was ihr beschrieben habt?
Ja. Total, aber wie kann ich diese Zweitbewertung denn komplett bewusst steuern? Also, oder ist das auch irgendwas, was so aus mir
rauskommt? Das wäre natürlich schön.
Kurze Werbepause.
Fabi, weißt du eigentlich, was meine beste Entscheidung der letzten Monate war?
Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
Und zwar mein Auto abzugeben, denn mit dem Fahrrad ist es viel entspannter, durch die Stadt zu fahren.
Du mit dem Fahrrad?
Naja, okay. Du hast mich erwischt. Ich fahre E-Bike. So ein bisschen faul bin ich nach meiner Karriere ja schon geworden. Und dafür ist unser heutiger Partner Sushi Bikes der perfekte Begleiter. Das ist nämlich das Fahrrad unter den E-Bikes. Das ist natürlich erstmal ein super cooler Slogan, aber er hält auch, was er verspricht. Das Ding sieht nämlich aus wie ein klassisches Bike, fährt sich auch so, nur eben mit E-Antrieb.
Und dann guck mal, dann sieht man ja nicht mal richtig, dass du wirklich ein bisschen faul geworden bist.
Stimmt. Und das Ganze sieht auch noch super clean und stylisch aus und ist auf das Wesentliche reduziert und wiegt sogar auch nur 17 Kilo. Selbst ich kriege das Teil in den Keller getragen.
Ja, die beiden neuen Modelle, das Marki 3.0 Plus mit Diamantrahmen und das California Roll 3.0 Plus, das ist der Tiefeinsteiger, die kommen beide mit allem, was du so brauchst. Montierte Schutzbleche, Ständer und für alle, die auffallen wollen, gibt's jetzt auch noch eine frische Farbe. Matcha. Klingt fancy, sieht auch so aus.
Ja, das wäre doch was für dich, oder? Und das Beste daran, das Teil kostet nur 1.499 Euro, also deutlich günstiger als viele andere E-Bikes da draußen. Ist fair produziert in Europa mit Standardkomponenten, die easy zu warten sind. Also perfekt für alle, die keinen Bock auf komplizierte Technik haben. Und weil du uns hier gerade zuhörst, gibt es sogar noch was obendrauf. Mit dem Code Seitenwechsel-50, Seitenwechsel groß geschrieben, natürlich mit Doppel-K, sparst du 50 Euro beim Kauf.
Und im April gibt es sogar noch 100 Euro Vorbestellerrabatt für dein Sushi-Bike 3.0 Plus obendrauf. Du sparst also 150 Euro und zahlst nur noch 1.349 Euro.
Einfach auf sushi-bikes.com vorbeischauen, Bike aussuchen, Code eingeben und losradeln, so wie ich. Mehr Infos gibt's noch in den Shownotes.
Genau, das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt alle so einen Hebel im Kopf hätten oder wenn ich euch jetzt sagen könnte, ey, ihr beiden macht genau das und dann klappt das immer. Wer euch übrigens sowas aus der Psychologie verrät, am besten immer auflegen oder schnell weglaufen, weil die Leute erzählen Bullshit. Wenn es eine einfache Lösung gäbe, die auch noch bei allen funktioniert, hätte keiner von uns das Problem. Und wir hätten übrigens auch schon alle einmal davon gehört. Das geht natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass man in diesem zweiten Teil an sich arbeiten kann. Und wenn man das nicht alleine schafft, übrigens hat jeder auch das Recht, sich dafür Hilfe zu holen, sich da jemanden mit dazuzunehmen. Aber wie gucke ich auf diese Situation? Bin ich wohlwollend zu mir selber? Trete ich nach und denke, du musst ja hier alles aus dir rausholen und du bist ja eh ein Loser. Und du bist übrigens nicht nur ein Loser auf dem Fußballplatz, sondern die Beziehung zu deiner Frau läuft ja auch nicht. Und dein Vater hat dich ja eigentlich auch noch nie gemocht. Und guck mal deinen Körper an, der war früher auch trainierter. Dann kann ich so eine Selbstkritik plötzlich überall hin ausbreiten und lege mir Steine in den Weg. Da kann ich vielleicht gegenhalten. Kann ich mich vielleicht erinnern, wie mir das beim letzten Mal Spaß und Freude gemacht hat, als ich da durch war und das geschafft hatte, habe ich wieder einen Pluspunkt. Also ihr seht, ich kann versuchen nach Schiebereglern, so stelle ich mir das immer vor, Schiebereglern wie bei so einem Mischpult. Ich kann nach Schiebereglern suchen und gucken, welchen davon kriege ich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, das könnte auch gut ausgehen.
Ich habe so leicht schwitzige Hände gerade. Das kann man zum Glück nicht sehen, aber ich spüre das, weil ich mich gerade sehr in diesem Bild, was du gerade erstellst, sehr wiederfinde. Und um in dem Bild zu bleiben, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als wenn dieses Mischpult, von dem du gerade gesprochen hast, damals nach meiner Panikattacke, als ob das Mischpult kaputt gegangen wäre. Also das ist, ich finde mich gerade komplett in diesem Bild, was du gerade gezeichnet hast, wieder. Flauen Magen, möchte ich fast sagen. Das kribbelt nochmal so, weil sich gerade für mich irgendwie ein großes Bild ergibt. In der Zeit vor meiner Panikattacke war Fußball für mich nur ein Geschenk. Also das war nur ein Geschenk. Ich hatte, weiß Gott, auch privat nicht immer die leichteste Zeit während meiner Karriere, aber wenn es für mich rausging mit meiner Mannschaft zusammen aufs Feld, egal wie viele Zuschauer, egal in welchem Stadion, ich habe oft die Worte im Mannschaftskreis gesprochen vor dem Spiel und ich habe es so oft gesagt zu den Jungs immer, das ist ein Riesengeschenk für mich, Fußball spielen zu dürfen in so einer Atmosphäre, weil wenn ich das mache, vergesse ich alles. Ich vergesse den ganzen Schmutz von der Woche, alles, was privat vielleicht auch nicht so gut läuft. Für mich gab es in dem Moment nur Fußball und ich habe das, egal wie viel Druck herrschte, von außen auch, ich habe sportlich extreme Drucksituationen dann auch mit Arminia Bielefeld gehabt, und war trotzdem immer bei mir. Und das hat sich mit diesem Ereignis der Panikattacke hat sich komplett verändert. Mein komplettes Mindset war danach nie wieder so, wie es vorher war. Und das ist für mich gerade unfassbar interessant, das zu hören. Und deswegen vielleicht auch einfach die Frage, ist es so einfach zu sagen, diese Panikattacke hat bei mir dafür, dass ich nie wieder in diesen Flow gekommen bin, in dem ich vorher war?
Ich bin auch immer gar kein Freund davon, irgendwelche Ferndiagnosen jetzt zu stellen. Wenn man dann von außen sagen würde, ich weiß,
Diagnose,
dass es deine Frage nicht darauf abzielt. Nein, weiß ich. Ich sage das nur dazu, weil ich eben so viel Schmuh mit der Psychologie erlebe und dann irgendwelche selbsternannten Leute da irgendwie Sachen raushauen und dann hört jemand zu und denkt plötzlich, ah, okay, danke, ich brauche ja nicht mehr zum Profi zu gehen, ich habe ja jetzt den Podcast gehört. Und das ist nicht der Fall. Ich arbeite ja auch nicht als Psychotherapeut, sondern ich mache Wissenschaftskommunikation. Und vielleicht passt das dann ganz gut, was du mit den Gefühlen ansprichst. Weil da kann man tatsächlich mal in die Wissenschaft gucken und sich vielleicht auch fragen bezüglich dieser Schieberegler, wo ja vielleicht manche zum Teil den Eindruck haben, gerade sind alle Schieberegler unten und es ist düster und es ist schwierig und ich komme mit der Belastung nicht klar und da steht aber eigentlich so ein wichtiger Termin an und wo ist eigentlich meine Freude oder Lust daran hingegangen. Diese einfache Unterscheidung in positive und negative Emotionen, die ist schwierig, weil wir müssen uns ja klar machen, nehmen wir sowas wie eine Angst. Da hat sich ja die Evolution, was bei gedacht in Anführungsstrichen, weshalb es das gibt. Also ich denke immer an so ein Kaninchen. Ich wohne ja in Münster mittlerweile, da laufen ganz viele Kaninchen über den Ludgeri-Kreisel, wisst ihr? Also es ist so ein Kreisverkehr bei uns und da wohnen gefühlt 1 Million Kaninchen. Und weil die, glaube ich, so einen Genpool haben mittlerweile wie ein Planschbecken, weil die sich alle miteinander da vermehren, haben die dann zum Teil nur ein Auge oder drei Beine. Aber es ist irgendwie so ein Münster-Phänomen, dass man immer überall diese Kaninchen sieht. Und die haben keine natürlichen Feinde so wirklich in Münster. Aber ich denke dann, früher hatten sie ja welche. Und wenn du jetzt da lang spazierst, du willst dem Kaninchen nichts tun, rennt das sofort weg, voll mit Panik, voller Angst, ne? Und dann siehst du auf den ersten Blick, ja, das ist ja Quatsch, dass das jetzt so eine Angst hat, ich tue dem doch nichts. Und kein anderer, der hier lang fährt oder radelt, tut dem was. Aber diese Angst kommt ja irgendwo her. Nämlich als dieses Kaninchen irgendwann mal in irgendeiner Steppe saß von mir aus und da war eine Königskobra und die kommt aus dem Sand hoch, dann braucht das Kaninchen in diesem Moment die Panik, damit alles hochfährt, damit alle Energie bereitgestellt wird, damit genau das, was wir eben durchgegangen sind, schwitzen, Herzschlag geht hoch, Pupillen weiten sich, du hast vielleicht Todesangst, damit das bereitgestellt wird, damit dieses Kaninchen wegrennt oder sich versteckt totstellt, um irgendwie noch zu überleben. Und das finde ich eigentlich immer den viel spannenderen Blick auf unsere sogenannten negativen Emotionen, wenn die Schieberegler unten sind. Und da möchte ich mal eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Solange du psychisch gesund bist, wollen deine negativen Emotionen nur eins, dein Bestes. Eine Traurigkeit will dich vielleicht mal ausbremsen. Ey, halt mal inne und mach mal Buchführung. Wer tut dir gerade gut? Was brauchst du jetzt? Wo sind deine Ressourcen? Was brauchst du nicht? Sowas wie eine Wut zum Beispiel stellt Energie bereit, um dich auf eine Ungerechtigkeit hinzuweisen. Ey, die Chefin hat dir schon wieder diesen Spruch gedrückt, das geht nicht klar. Du musst dich dagegen wehren. Selbst sowas wie Eifersucht, wo man vielleicht in der Liebe denkt, ja, wäre doch viel schöner ohne Eifersucht. Naja, aber Eifersucht kann mir auch zeigen, guck mal, wie viel mir diese Liebesbeziehung bedeutet. Und da geht es nicht ums Schönreden, sondern da geht es darum zu verstehen, diese Schieberegler, wenn von mir aus unten Traurigkeit ist und oben ist Freude, die hätten wir natürlich am liebsten die ganze Zeit bei Freude, so wie du das beschreibst, Fabi. Du stehst in diesem Kreis und willst den Leuten sagen, was für ein Geschenk, jetzt geht mit Bock da raus und freut euch. Aber vielleicht ist bei diesem, an diesem Tag bei dir der Schieberegler weiter unten Richtung Traurigkeit von mir aus. Und da muss uns eben bewusst sein, dass sowas in uns drin ist, dass wir sowas fühlen können. Ich benutze jetzt deine Worte, ist auch ein Geschenk, so komisch das erstmal klingt. Stell dir vor, jemand, den du liebst, stirbt. So das Schlimmste, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und du wärst nicht traurig. Das wäre unangebracht. Das wäre auch für dich wahrscheinlich nicht gut, weil du würdest dann darüber hinweggehen, würdest einfach lachend dein Leben weiterleben, obwohl diese Traurigkeit doch dazu beiträgt, dass du, wie gerade beschrieben, mal innehältst, dich fragst, was läuft hier vielleicht nicht? Wen brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Wo muss ich auf mich achten? Und deswegen finde ich eigentlich viel schöner, und da kommt jetzt wieder die Wissenschaft, als einfach nur zu sagen, das sind gute Gefühle und das sind schlechte Gefühle, dass wir uns so ein kleines Kreuz vorstellen, so ein Koordinatensystem. Und jetzt keine Angst, wer Matheunterricht gehasst hat mit X- und Y-Achse, ich erkläre es ganz einfach. Die eine Dimension bei den Gefühlen, die wir uns angucken, heißt Valenz. Fühlt sich das gut an? Das wäre dann sowas wie Freude. Oder fühlt sich das nicht so gut an? Das wäre dann sowas wie Traurigkeit, Langeweile oder Wut. Und dann ist die zweite Dimension, die wir uns angucken, Arousal. Und Arousal wäre dann im Prinzip, werde ich dabei hochgefahren, ne? Bei der Wut werde ich eher hochgefahren, bei der Angst vielleicht eher runtergefahren, bei der Langeweile auch. Oder bin ich eben entspannt? Also diese beiden Dimensionen, fühlt sich das gut an oder nicht? Und dann die zweite Frage, werde ich dabei hochgefahren oder werde ich dabei eher runtergefahren? Und in diesem kleinen Kreuz kann man eigentlich alle Gefühle verorten. Also wenn ich zum Beispiel mir nachts beim Dönermann nach dem Feiern einen Döner hole und ich schmeiße 2 Euro in so einen Glücksspielautomaten und ich gewinne plötzlich 10 Euro, dann fährt mich das total hoch und es fühlt sich gut an, das wäre dann oben rechts. Fühlt sich gut an, fährt mich hoch. So ein Gefühl wie ich liege auf der Liege im Sommerurlaub und bin total entspannt, fühlt sich auch gut an, aber das Arousal ist niedriger. Das wäre dann an einem anderen Punkt in diesem Koordinatensystem. Und ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ich kann dadurch viel besser verstehen, wie meine Gefühle zu verorten sind und verstehe dann auch, ey, bei einer Wut zum Beispiel ist das Arousal hoch, ich werde hochgefahren, auch wenn sich das nicht gut anfühlt, ja, weil es eine Funktion hat. Und deswegen möchte ich nochmal zu diesem Begriff mit diesen Meta-Emotionen zurückkommen. Bevor wir uns verurteilen dafür, dass wir irgendein Gefühl haben, ob das Traurigkeit ist, bevor ein Fußballspiel losgeht, oder ich habe das jetzt öfters von Müttern aus meinem Umfeld gehört, ich bin 36, da klingen gerade alle irgendwie Kinder, die dann zum Teil traurig sind, weil sie das Gefühl haben, die Liebe für ihr eigenes Kind ist ja gar nicht so stark, wie sie das erwartet hätten. Und plötzlich ist diese Traurigkeit da und wieder kommt dieses Verurteilen für das eigene Gefühl. Das ist eigentlich das Problem. Das Gefühl selber ist seltenst das Problem, sondern es ist viel eher unser Umgang damit. Jemand, der eine Panikstörung hat, lernt ja auch nicht, die Angst an sich ist schlecht, sondern du musst für dich Wege finden, damit umzugehen und wir helfen dir in der Therapie, das zu tun. So würde die Therapeutin dem das vielleicht erklären. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn wir an dieses Mischpult denken, dass wir uns vor Augen führen, jo, das ist zwar nicht so schön, so ein Gefühl wie Wut oder Scham oder Angst oder Eifersucht oder Traurigkeit, aber das hat eine Funktion und verurteile dich bitte nicht dafür, dass du das fühlst.
Im Profifußball muss man einfach sagen, das ist nicht normal, sich das selbst einzugestehen. Es gibt halt dieses Bild vom harten, egal, wir sprechen ja nicht nur über Männer, es gibt es ja auch, sicherlich im Frauenfußball gibt es ja auch Typen, wie man es so schön nennt, ne? Einfach dieses Bild vom, ich halte jeden Druck aus, mir ist total egal, was in mir vorgeht und das blende ich aus und alles, was um mich rum ist. Und ich hab's gelernt. Das ist schon wichtig, sich diese Emotionen dann halt auch eingestehen zu können.
Die Frage ist aber ja auch dann, ob dich denn in deiner Leistungsfähigkeit bestimmte Gefühle und Emotionen ja auch hemmen können. Ich habe das zum Beispiel mir selber erlebt. Ich habe immer große Schwierigkeiten gehabt, mit Druck umzugehen. Für mich war eigentlich immer so, Montag und Dienstag war immer der schönste Tag in der Woche, weil da war das Spiel gerade vorbei. Am besten, ich habe ein Tor gemacht. Und dann habe ich so 2 super entspannte Tage gehabt, weil ich mich so ein bisschen auf diesem Erfolg ausruhen konnte. Aber je näher es dann wieder ans nächste Spiel gegangen ist, desto mehr bin ich auch wieder in meine Gedanken gekommen, in irgendwelche Emotionen gekommen, dass ich vielleicht schon so ein bisschen Angst hatte vor dem nächsten Spiel. Vielleicht auch so in gewisser Weise natürlich auch so Angst vom Unbekannten, Angst vom Versagen und so weiter. Und dann, das hat sich dann alles so hochgeschaukelt, bis ich kurz vorm Spiel, ich stand mit Bauchschmerzen im Spielertunnel, weil ich mir dann selber so einen Druck auferlegt habe, so den der von außen wahrscheinlich eigentlich gar nicht so gegeben wurde, aber den ich mir selber gemacht habe. Deswegen ist es ja dann fast gut, wenn man auch seine Emotionen lernen könnte, etwas zu steuern und dann mit den Emotionen ins Spiel geht, die einem gut tun und die einem dann nicht hemmen, weil ich meine, das erzähle ich jetzt aus der Fußballersicht, aber das hat da jeder wahrscheinlich auch im Job, im Studium, vor Prüfungen und so weiter, wenn man sich irgendwie in die Richtung bekommt, die richtigen Emotionen zu spüren, dass man dann auch einfach leistungsfähiger ist, weil man sich sonst so hemmt vielleicht auch ein Stück weit.
Safe, absolut. Nur auch da wieder Vorsicht mit diesem zu schnellen Bewerten. Wenn wir sagen, die richtigen Emotionen zu fühlen, gehe ich ja schon wieder mit einem Anspruch auch an mich selber da rein. Und wenn ich dann merke, hey, jetzt fühle ich aber was anderes, ist vielleicht nochmal ganz wichtig, eine Sache auch klarzustellen. Viele denken von uns, die Gefühle kommen von außen in uns rein. Die Chefin macht mich wütend, die neuen Sneaker machen mich glücklich. Hier vor 90.000 Leuten zu spielen, hast du ja erlebt, Turit, das macht mir jetzt total Druck. Aber die Theorie der konstruierten Emotion sieht das anders und ich finde die sehr plausibel. Also gibt es viele Studien, die dafür sprechen. Die geht eher davon aus, du machst dein Fühlen, um mit einer Situation umzugehen. Und für mich ist es mittlerweile so, klappt nicht immer, nur um Gottes Willen. Ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie da so ein Mönch, der im Schneidersitz 20 Zentimeter am Boden schwebt, weil er die Psychologie durchgespielt hat. Das wäre schön, aber es ist überhaupt nicht so. Aber ich habe es zumindest für mich versucht, das ein bisschen zu üben. Und da würde ich schon sagen, das geht. Also man kann seine Gefühle, wenn man sich auf die Idee einlässt, ich mache sie selber, auch anfangen zu steuern und in den Griff zu bekommen. Und das heißt für mich eigentlich an erster Stelle, dass ich eben nicht sage, das ist jetzt ein falsches Gefühl und ein schlechtes Gefühl, sondern dass ich immer erstmal sage, aha, was fühle ich denn da eigentlich? Und dann, statt mich dafür zu verurteilen, zu sagen, okay, was möchte mir dieses Gefühl gerade sagen? Worauf möchte mich das hinweisen? Ich habe zum Beispiel oft so Momente, vielleicht kennt ihr das auch, dann bist du plötzlich aus dem Nix heraus, bist du irgendwie sauer. Du unterhältst dich mit einer guten Freundin und merkst, jetzt hat die irgendwie was gesagt und das stößt mir so übel auf. Oder mit meinen Eltern habe ich das auch manchmal gerne. Mittlerweile, wenn ich das dann plötzlich fühle und mich so frage, wieso bist du jetzt eigentlich sauer, sage ich nicht, das ist jetzt falsch, dass du sauer oder leicht reizbar bist, sondern ey, vielleicht ist das gerade ein Hinweis von dir, dass du heute mal wieder seit dem Frühstück kein einziges Glas Wasser getrunken hast. Und dass du übrigens letzte Nacht auch wieder richtig schlecht geschlafen hast und dass dein gesamter Organismus gerade in so einer Reservesituation ist und du denkst, du kannst hier von einem Termin zum nächsten und überall nett und gut drauf sein, wenn du gar nicht auf deinen Körper achtest. Ah, ich will jetzt nicht sagen, danke Reizbarkeit oder wütend sein, aber das ist ein Signal von mir an mich selber. Mein Organismus macht das nicht einfach so, sondern um mir was zu zeigen. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit versucht, dann zu sagen, ich muss jetzt nicht gegen diese Angst kämpfen. Ich muss jetzt nicht diese Wut unterdrücken oder in mich reinfressen. Ich muss jetzt nicht diese Eifersucht abtun als, wieso bist du denn eifersüchtig? Die geht doch eh nicht fremd. Sondern im Gegenteil zu sagen, ey, das will dir was sagen, das Gefühl, dass mir das mittlerweile an ganz, ganz vielen Stellen hilft. Weil für mich ist immer so das Bild, so ein Wasserball, du stehst im See, vielleicht hast du als Kind auch gespielt und drückst so einen Wasserball unter Wasser. Ne? Und je tiefer du den drückst und je mehr du das versuchst, umso größer wird dir irgendwie der Druck. Und wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann ist halt das erste Bild, was aufkommt, ist ein rosa Elefant. Und so ist das mit solchen Gefühlen an vielen Stellen auch. In dem Moment, wo ich gegen die kämpfe oder die wegzudrücken versuche, mache ich es mir im Zweifel schwerer. Und deswegen finde ich dann eigentlich schöner zu sagen, okay, diese Angst ist jetzt gerade da und ich nehme die wahr und sie will mir vielleicht was sagen. Und statt jetzt wie so ein Stierkämpfer, wie so ein Torero mit so einem Messer den Stier Angst besiegen zu wollen, ist für mich bei der Angst zum Beispiel mittlerweile immer das Bild, ey, nimm sie mal als so eine Art Wildpferd. Und das ist jetzt nicht kitschig gemeint, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt. Und lerne dieses Wildpferd zu reiten, ohne dass du das unterdrückst, ohne dass du dem einen Sattel aufzwingst, ohne dass du das beherrschen musst, sondern eher, das ist da und du näherst dich an und machst das mit einer gewissen Vorsicht und vielleicht auch mit einem gewissen Respekt und versuchst dann, deine Angst zu verstehen, statt gegen deine eigene Angst nochmal, die du ja selber machst, zu kämpfen. Ich sage das nur noch einmal dazu, wer eine psychische Störung hat und zum Beispiel eine Angststörung, da ist das ein Stück weit anders, weil da die Angst ein Ausmaß annimmt oder eine Unkontrollierbarkeit bekommt, dass man das alleine im Zweifel nicht schafft. Und da ist es dann total ratsam, zu einer psychologischen Psychotherapeutin, zu den Profis zu gehen, das checken zu lassen und daran zu arbeiten, weil das zeigt die Forschung auch sehr gut. Wenn man das angeht, ist die Chance relativ hoch, dass man das in den Griff bekommt und vor allem, dass es nicht so chronisch wird, wie wenn man nichts macht.
Okay, Leon, also ich finde, das hast du für uns jetzt eigentlich nochmal sehr gut zusammengefasst. Wenn ich das jetzt nochmal aus meiner Laiensicht zusammenfassen würde, wäre es dann also quasi erstmal so seine Emotionen annehmen, wie sie da liegen, sich nicht vorverurteilen für Emotionen, sich versuchen vielleicht natürlich auch in Emotionen zu bringen, die einem gut tun. Aber, und das finde ich auch total wichtig, und ich glaube, das ist auch die Message, die wir natürlich auch vermitteln wollen, dass wenn es in eine Richtung geht, die nicht mehr gesund ist, sich auf jeden Fall Hilfe holen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was wir vielleicht dann heute so mitnehmen können, auch, ja, auch mit Fabi und Fabis Geschichte, ne? Weil da haben wir auch drüber gesprochen, dass Fabi in dem Moment vielleicht ja auch selber rausgekommen ist, ohne sich dann Hilfe geholt zu haben. Aber das ist wahrscheinlich trotzdem immer der richtige Weg, wenn es nicht mehr geht, ohne Hilfe, sich Hilfe zu holen.
Also wer leidet, hat jedes Recht, sich Hilfe zu holen. Und gerade in so einer Gesellschaft, die so viel stigmatisiert und wo so viel über Beschämen auch läuft, ne, der ist jetzt das Weichei, weil der sich Hilfe holt. Einfach diese furchtbaren Sätze, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was ja einfach auf jeder Ebene ein schrecklicher Satz ist. Das ist noch in so vielen Köpfen drin. Und wer da konkret was sucht, Wege zur Psychotherapie, das einfach mal bei Google reinhauen. Das ist von der Bundespsychotherapeutenkammer. Da kriegt man sehr konkrete Hinweise, wie man an Hilfe kommt, was man tun kann. Und ich möchte das nochmal dick unterstreichen. Deswegen bin ich, wie gesagt, so dankbar, dass ihr das macht. Es kann einfach jeden treffen. Kohle, Ruhm, soziales Umfeld. Ja, das können Puffer sein, aber am Ende egal. Es kann jeden treffen. Und natürlich kann ich selber was tun, Psychohygiene betreiben, Zeit für mich nehmen, mir positive Verstärker suchen, auf meinen Schlaf achten, meine Ernährung. Aber wenn ich merke, da ist was, lieber einmal zu viel abchecken lassen. Ey, wir sollen alle zweimal im Jahr zum Zahnarzt, nur um gucken zu lassen, auch wenn nichts ist, aber um den Kopf kümmert sich keiner. Lasst uns das zusammen ändern, weil oft ist, wenn man sich Hilfe früh sucht, die Wahrscheinlichkeit, dass das auch schnell hilft, was man dann angeboten bekommt, höher, als wenn man zu lange wartet.
Ja, ich möchte auch nochmal, also ich habe jetzt gerade hier sehr lange mit einem Lächeln im Gesicht gesessen, obwohl wir über eine Emotion wie Angst gesprochen haben, weil sich in mir ich habe einen Wunsch und eine Hoffnung, einfach, dass möglichst viele Menschen, egal, klar, Fußballerinnen, Fußballer im Profisport, in anderen Sportarten, aber auch normale Menschen, die jegliche anderen Jobs ausüben, dass einfach möglichst viele Menschen diese Folge hier hören. Weil ich habe gerade versucht, mich selbst während meiner aktiven Zeit zurückzuversetzen. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich so einen Einblick in dieses Thema bekommen hätte können und das einfach schon ein paar Jahre eher gewusst hätte, mit welcher anderen Art von Blick man auf seine eigenen Emotionen auch einfach gucken kann.
Also Leon, an der Stelle, wir bedanken uns recht herzlich. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, du musst jetzt gleich auch zur Probe, deswegen wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten. Wir nehmen total viel mit, sprechen in den nächsten Wochen weiter. Schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich empfehle hier auch jetzt nochmal an der Stelle, wer sich noch Tickets für deine Show holen will, einfach mal auf leonwindscheid.de. Da gibt's sicherlich noch Tickets. Ihr habt heute gehört, was Leon uns ja alles so erzählen kann. Und auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, Fabi. Denn ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Auf Seitenwechsel haben wir jetzt einen eigenen Instagram-Kanal. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr folgt, wenn ihr uns vielleicht auch mal, wir haben ja heute besprochen, was blockiert euch vielleicht, in welchen Momenten habt ihr zu strugglen oder blockieren euch auch immer Emotionen. Also eure Stories interessieren uns auch total.
Ja, deswegen an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wir hoffen auf viel Feedback. Ihr dürft uns wirklich zuschütten mit Kommentaren und Nachrichten. Ja. Folgt Seitenwechsel bei Instagram, folgt Turit, folgt mir, folgt Dr. Leon Windscheid. Und ich kann es nur nochmal bekräftigen, also Leon, ich war noch nicht bei dir, aber ich habe es mir spätestens jetzt ganz, ganz nach oben auf meine Liste geschrieben.
Dann sehen wir uns live. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr das macht und ich wünsche euch alles Gute. Bis hoffentlich bald mal wieder.
Dankeschön. Ja.
Danke.
Ebenso.
Wir hören uns in der nächsten Folge. Wir sagen auch Tschüss und Danke und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
Zeit. Wir jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.